Wie finde ich einen positiven Umgang mit meiner Sensibilität? Wie kann ich den Herausforderungen begegnen, die Hochsensibilität mit sich bringt? Im Alltag, in Beziehungen, im Beruf oder in der Schule? Und vor allem, wie setze ich die wundervollen Gaben ein, die diese Wesenseigenschaft mit sich bringt? Wir sind Philipp und Bianca, Fachleute für Hochsensibilität mit eigener Praxis in Zofingen. Wir sind als Speaker und Fachdozenten zum Thema unterwegs und hier im Podcast «Sensibel hoch 2» nehmen wir euch mit in die Wunderwelt Hochsensibilität. Viel Vergnügen! Hallo miteinander!
Hallo zusammen!
Und herzlich willkommen zur heutigen Folge von «Sensibel hoch 2». Ja, was ist Hochsensibilität überhaupt? Dem wollen wir uns in dieser Folge widmen. Ja, Hochsensibilität ist eine natürlich vorkommende Wesenseigenschaft, man kann auch sagen eine Charaktereigenschaft oder eine Sinnesbegabung. Und was wir auch immer wichtig finden zum Betonen, es ist eine sogenannte Neurodivergenz, also wie zum Beispiel ADHS und Autismus auch Neurodivergenzen sind. Aber Hochsensibilität gilt nicht als Krankheit oder Störung, sondern es ist eine ganz natürlich vorkommende Besonderheit in der Reizverarbeitung. Das heisst, das Nervensystem und das Hirn von hochsensiblen Menschen, grob gesagt, funktioniert leicht anders als bei durchschnittlich sensiblen Menschen. Sie verfügen nämlich über durchlässigere Reizfilter. Und heute geht man davon aus, gemäss aktueller Forschung, dass etwa 20-30% von allen Menschen hochsensibel sind. Und das zwar völlig unabhängig vom Geschlecht, vom Alter, von sonstigen sozialen Merkmalen oder auch von der Herkunft. Und was vielleicht auch noch spannend ist, es gibt auch hochsensible Tiere. Und auch dort geht man von 20-30% aus. Ja, und wie ich am Anfang gesagt habe, Hochsensibilität ist keine Krankheit oder Störung. Demzufolge gibt es auch keine Diagnose, die man hier stellen könnte. Aber eine entsprechende ausgebildete Fachperson, die zum Thema Hochsensibilität wirklich geschult ist, kann eine Hochsensibilität durchaus feststellen. Jetzt Philipp, ja, wir sind ja beides Fachpersonen auf diesem Gebiet. Jetzt erzähl doch du gerne mal, wie tun wir das in unserer Praxis machen? Wie stellen wir eine Hochsensibilität fest?
Ja, also ganz viele Menschen machen das ja bei sich, indem sie einen Test machen, was es im Internet gibt, oder? Mhm. Die Tests sind aber einfach eine Grundlage und sind per se zu wenig aussagekräftig. Mhm. Und, in guten Tests steht das jeweils auch, oder, dass es Anhaltspunkte sind und nicht mehr. Und wir nehmen die Tests dann auch als Grundlage. Wir schauen dann das genauer anschauen, dann die Fragen auch durchgehen mit unseren Klientinnen und Klienten. Wir schauen dann Kriterien von der Hochsensibilität beiziehen.
Mhm. Zu denen kommen wir nachher
ja, dann noch. Genau, anhand von denen schauen wir dann vertiefter, wie sieht das genauer aus. Und dann gibt es noch einmal eine Vertiefung eigentlich, und in dieser zusätzlichen Vertiefung geht es dann auch darum, um die Einschätzung, die unsere Klientinnen und Klienten selber machen von sich, weil ich finde das ein ganz wichtiger Teil. Wie sehe ich es, unabhängig von anderen oder unabhängig von meinen Tests, was habe ich selber denn für ein Gespür, oder? Mhm, dann tun wir unsere eigene Einschätzung reinbringen und idealerweise haben wir immer auch noch die Einschätzung vom Umfeld
genau.
Dazu.
Ja,
das sind dann so ein bisschen die verschiedenen Pfeiler, auf denen tun wir eine Abklärung, tun wir auf dem dann eigentlich begründen.
Also. Genau. Und jetzt zu den 6 Kriterien. Ich muss da dazu vielleicht sagen, es sind früher 4 Kriterien gewesen. Die sind im Jahr 2025 überarbeitet worden. Und darum nehmen wir jetzt auch die erste Folge von «Sensibel hoch 2» nochmal ganz neu auf. Weil neuerdings sind es 6 Kriterien. Und die Kriterien, da hat man nicht einfach 2 neue Kriterien dazu genommen, sondern man hat so das Phänomen Hochsensibilität einfach wie neu gewürfelt und neu in 6 neue Kriterien eingeteilt. Also es sind nicht Sachen dazugekommen, sondern man hat einfach eine neue Struktur gegeben dem Ganzen. Und damit man von einer Hochsensibilität reden, ist es so, dass zwingend alle 6 Kriterien bei einem Menschen vorkommen. Jetzt das erste Kriterium, Philipp, das kannst du vielleicht ganz schnell vorstellen.
Ja, das wäre die sogenannte Feinwahrnehmung.
Mhm.
Das bedeutet, dass hochsensible Menschen eine gesteigerte Fähigkeit haben, über ihre Sinn wahrzunehmen. Und zwar auch feine Details, Veränderungen der Umgebung oder der Atmosphäre oder auch im Verhalten von anderen als Beispiel.
Mhm.
Und viele Menschen haben ja zum Beispiel eine Ausprägung oder viele Hochsensible zum Beispiel betreffend ihrem Lärm oder Geräuschempfinden. Aber das sind weitaus nicht alle, oder? Es gibt ja noch ganz andere Sinn, wie der Geschmack, der Geruch, Sinn, Berührung auf der Haut und so weiter.
Oder auch Schmerzempfinden.
Genau.
Ja. Dann das zweite Kriterium, das ist die sogenannte tiefe Verarbeitung. Und das setzt ja dem, was du, Philipp, gesagt hast, schon der Feinwahrnehmung, gerade nochmal einen oben drauf. Das heisst, bei den hochsensiblen Menschen kommen eben nicht mehr Reize nur im Nervensystem an, sondern die Reize, die dann eben ankommen in unserem System, die werden dann eben auch noch tiefer verarbeitet. Und das heisst, dass ein hochsensibler Mensch eine Information oder einen Reiz, den er wahrnimmt, gründlich reflektieren, sehr mehrschichtig auch anschauen, vernetzt ableiten und nachher so kognitiv sehr tief verarbeiten. Und da sind so berühmte Stichworte. Das eine ist das Nachhallen. Das hat man sicher schon gehört, wenn man sich ein bisschen mit Hochsensibilität beschäftigt. Und es gibt aber auch sogenannte Vorhallen. Und das heisst, dass man sich im Nachhinein, aber eben auch im Vornherein kann mit Sachen auseinandersetzen, die einem passiert sind oder die eben noch passieren werden.
Dann kommen wir zu der sozialen Feinfühligkeit, ein weiteres Kriterium. Dort geht es darum, dass hochsensible Menschen grosse Fähigkeit haben, sich in andere Menschen einzufühlen. Man redet von Empathie, von hoher Empathie. Das haben sehr, sehr viele hochsensible Menschen. Ein starkes Gespür auch für Signal, für emotionale Signal von anderen Menschen und von der sogenannten Dynamik. Also jetzt zum Beispiel ein Gespür für so Stimmigkeiten oder Unstimmigkeiten mit anderen Menschen oder in Gruppen oder in einem Raum. Es gibt zum Beispiel hochsensible Menschen, die in einen Raum hineinkommen können und merken, da ist die Stimmung nicht gut. Oder? So diese Fähigkeit im sozialen Miteinander, dort ganz, ganz viel Wort zu nehmen.
Dann kommen wir zum nächsten Kriterium. Das nennt sich Empfänglichkeit für Schönes. Und das ist auf den ersten Blick so ein bisschen ein irreführendes, also aus meiner Sicht ein bisschen ein irreführendes Kriterium, weil das natürlich suggeriert, dass hochsensible Menschen für nicht so schöne Sachen weniger empfänglich sind. Das sind sie nicht. Aber da wird ganz klar der Fokus darauf gelegt, dass hochsensible Menschen eine grosse Fähigkeit haben, so berührende, ästhetische Erlebnisse oder auch bereichernde Erlebnisse jetzt im positiven Sinn sehr, sehr stark können wahrnehmen. Das kann zum Beispiel ein Film sein, der einem extrem berührt. Oder vielleicht kennen das die unter euch, die hochsensibel sind und jetzt dazu hören, auch von Musikstücken, die einem so im Tiefsten können berühren können, dass man gar nicht weiss, ob man jetzt lachen, brüllen, fröhlich sein oder tief traurig. Und das geht sogar alles gleichzeitig. Also das ist manchmal recht bewegend. Aber natürlich, das schließt nicht aus, dass natürlich auch negative Erlebnisse sehr tief gehen können.
Dann kommen wir zu der emotionalen Reaktionsstärke. Das bedeutet, hochsensible Menschen, die haben ganz starke, tiefe Emotionen. Von tief traurig können sie bis hoch jubeln. Da gibt's alles, ganz einfach alles auf einer ganz intensiven Palette. Man sagt, viele hochsensible Menschen nachher, sie seien noch am Wasser gebaut. Das ist ein Teil, ist aber zum Teil auch ein bisschen ein Klischee, weil es gibt viele hochsensible Menschen, die brüllen nicht schneller wie andere, aber sie empfinden emotional einfach unglaublich tief, sind auch zu ganz starken, intensiven Freundschaften fähig, empfinden dort häufig so ein bisschen das, ich spüre, glaube ich, mehr oder ich spüre, glaube ich, tiefer und intensiver als mein Gegenüber. Ich glaube, ich habe mein Gegenüber lieber wie umgekehrt. Oder? Das haben viele hochsensible Menschen, dass sie einfach in vielen Situationen das Gefühl haben, ich spüre einfach viel, viel stärker.
Ja.
Oder meine Emotionen, meine Gefühle sind unglaublich intensiv.
Und dann das sechste und letzte Kriterium, das ist so ein Sonderfall aus meiner Sicht, weil es so fast ein bisschen die Folge der fünf anderen Kriterien auch kann sein. Das ist die sogenannte Überstimulation. Und das bedeutet eben durch die durchlässigen Reizfilter, die ich vorhin schon erwähnt habe, ist es eben so, dass ganz viele Reize im Nervensystem ankommen. Das heisst, dass das Nervensystem ständig in einer gewissen Erregtheit ist, ständig so ein bisschen angeschlagen ist wie eine Gitarrenseite, die sich bewegt. Und das bedeutet natürlich dann auch, dass durch die ständige Anspannung vom Nervensystem so ein bisschen wie ein Durchstress kann entstehen. Also man hat durch das ja dann auch gewisse Stresshormone und so Botenstoffe ständig eigentlich im Blut. Und das kann über längere Zeit dazu führen, dass der Serotoninspiegel geht oder ja, langfristig auch tiefer ist, als er eigentlich sollte. Und das kann so richtigen Dauerstress auslösen oder im schlimmsten Fall, dann eben, wenn man mit der Hochsensibilität nicht so einen positiven Umgang findet, kann auch zu Depression zum Beispiel führen. Also dort ist es ganz wichtig, dass man gut darauf schaut, dass die Überstimulation wirklich im Rahmen bleibt und dass man mit der sehr gut umgeht. Jetzt haben wir die sechs Kriterien einmal angeschaut, also im Schnellzugtempo. Natürlich machen wir das in unseren Begleitungen sehr viel ausführlicher. Jetzt gibt es aber noch andere Sachen, natürlich, die hochsensible Menschen auszeichnen. Zum Beispiel, sehr, sehr berühmtes Beispiel, Kreativität. Hochsensible Menschen sagt man sehr hohe Kreativität nachher. Man geht auch davon aus, dass viele Dichter, Künstler, Maler, Sänger von früher oder auch von heutiger Zeit, dass die erhöht so ein bisschen in der Sensibilität sind als vielleicht der Durchschnitt. Was gibt es noch für andere so Charaktereigenschaften, die man hochsensiblen Menschen häufig zuschreibt?
Ich würde zum Beispiel sagen, so ganz ein starkes Empfinden für Fairness, Unfairness, für gut oder schlecht, auch also in Bezug auf Entwicklungen. Also, und das hat ja viel auch mit dieser tiefen Verarbeitung zu tun, dass ja hochsensible Menschen dann eben unglaublich viel vernetzt denken, ganz viel Verbindungen schaffen und eher grundsätzlich vom Wesen her oder von ihrem Denksystem her nach Verbindungen suchen und nicht nach Trennungen. Also sie probieren alles in eine Harmonie oder in eine, das wäre dann ein zusätzliches Stichwort, oder? Der Harmoniewunsch, was sehr ausgeprägt ist. Aber sie probieren ganz vieles so in eine Harmonie zu bringen, in Verbindung, in eine Vernetzung miteinander und können durch das relativ schnell erfassen, was sich als gute Entwicklung anfühlt oder schlechte. Das kann für Arbeitgeber unglaublich wertvoll sein, könnte auch für unsere Gesellschaft extrem wertvoll sein. Oder? Das ist so eine Eigenschaft, die mir jetzt auch gerade noch zu Sinn kommt.
Und man sagt ja häufig, ja, hochsensible Menschen sind alle introvertiert. Und es stimmt schon, die meisten hochsensiblen Menschen haben den Hang dazu, eher introvertiert zu agieren, aber es sind nicht alle. Man sagt, ca. 3/4 von allen Hochsensiblen gelten als eher introvertiert veranlagt. Und dann gibt es Sättige, die noch so ambivertiert sind, wo man sagt, die sind manchmal introvertiert und an anderen Tagen überhaupt nicht oder in anderen Umfeldern auch. Und ein kleiner Teil von Hochsensiblen ist absolut extravertiert. Ja. Und das sind dann die armen Hagle, die nicht als hochsensibel erkannt werden in vielen Fällen, ja, weil man es ihnen halt einfach nicht würde geben. Oder die tanzen auf jeder Party und reden mit jedem, machen auch ganz Smalltalk, wo man sonst als hochsensibler Mensch eher nicht so schätzt. Mhm. Und tanzen wirklich auf allen Hochseiten. Mhm. Und niemand würde auf die Idee kommen, dass diese Menschen hochsensibel sind. Mhm. Und sie sind es aber eben doch. Und die haben genau gleich auch die Überreizung, die wir vorhin bei den Kriterien angeschaut haben, wie alle anderen Hochsensiblen. Aber sie brauchen eben den Reiz und den Austausch mit anderen Menschen. Und das macht es für extravertierte Hochsensible eben umso schwieriger, dann mit dem auch umzugehen. Mhm.
Was auch ganz ein zentraler Aspekt ist, ist eine ganz ausgeprägte Beziehungsorientierung. Mhm. Also hochsensible Menschen sind sehr affin betreffend Beziehungen und somit auch auf Störungen in Beziehungen. Das spüren sie sehr schnell, sehr stark. Das kann auch sehr irritieren, vor allem wenn sie vielleicht etwas allenfalls ansprechen und das Gegenüber sagt, nein, ist alles in Ordnung. Sie haben das Gefühl, nein, das ist nicht der Fall. Das heisst, manchmal, es gibt hochsensible Menschen, die auch Sachen spüren, bevor sie das Gegenüber spürt. Es ist sehr, sehr, sehr eindrücklich. Sie sind zum Beispiel auch als Kind schon in der Schule, Kindergarten, Schule, schon sehr, sehr stark auf Beziehung aus. Mhm. Was sie dann manchmal als scheuch, zurückhaltend also hat manchmal das Gefühl, sie seien zurückhaltend, scheuch oder sogar autistisch, nur weil sie halt dann mit ihrer Zurückhaltung zuerst abchecken, wem kann ich trauen, auf wer kann ich zugehen, wer könnte mein Freund werden, wer ist mir eher negativ gesehen, wer verhält sich mit wem wie. Mhm. Das braucht Zeit zum Verarbeiten. Andere Kinder gehen einfach rein und probieren mal aus. Und hochsensible Menschen sind schon als Kind häufig sehr zurückhaltend.
Jetzt komme ich mit einem anderen Klischee noch hinführen. Und zwar häufig sagt man ja, hochsensible Menschen sind absolut nicht belastbar.
Oh ja.
Und das ist etwas, was mich als hochsensibler Mensch im Innersten trifft, wenn ich das höre. Mhm. Weil durch die unglaubliche Reizüberflutung, die da auf ein hochsensibles Nervensystem tagtäglich, eigentlich 24 Stunden einprasselt, leistet unser Nervensystem schwerste Arbeit. Mhm. Ich denke, wenn ein nicht hochsensibler Mensch, der eine durchschnittliche Sensibilität hat und auch einen durchschnittlich ausgebildeten Reizfilter, wenn der mal müsste einen Tag lang in der Haut von einem hochsensiblen Mensch stecken. Ich glaube, der wäre komplett überwältigend.
Das glaube ich auch.
Ich glaube, dass das etwas ist, wo man sich als nicht hochsensibler Mensch wie gar nicht vorstellen kann. Die unglaubliche Menge an Eindrücken, die wir wirklich ständig verarbeiten. Und dann habe ich Mühe damit, wenn man sagt, hochsensible Menschen sind nicht belastbar. Nein, sie leisten unglaublich vieles, was man aber einfach nicht sieht. Mhm. Da gehört auch die tiefe und intensive Verarbeitung dazu von Reiz. Das kann aber auch im Arbeitsumfeld oder jetzt auch im schulischen Umfeld zum Beispiel bedeuten, dass ein hochsensibler Mensch Informationen, die er überkommt, halt nicht einfach so per se, wie sie kommen, abspeichert, sondern eben dann verknüpft mit ganz, ganz vielen anderen Informationen, die bereits gespeichert sind. Also es wird wie in einer unglaublich guten Suchmaschine eigentlich abgeleitet, so mit ganz, ganz vielen relevanten Verknüpfungen. Und dass das natürlich für, man weiss ja, dass das Hirn das Organ ist, das am meisten Energie verbraucht, das vielleicht noch kurz als kleine Klammern. Und dann kann man sich vorstellen, dass das natürlich ein wahrer Energiefresser ist. Also das läuft auf Hochtouren und leistet Spitzenleistungen.
Ja.
Und ja, hochsensible Menschen sind dann durch das häufig auch gleich mal erschöpft, weil das halt eben Kraft kostet, so die Art und Weise, mit diesen Reizen auch umzugehen. Sie können aber einfach auf der anderen Seite dann dafür, wie du auch vorhin gesagt hast, durch das vernetzte Denken und durch das zusammenhängende Denken auch das grosse Ganze zum Beispiel erkennen. Sie erkennen auch, wie so ein bisschen, manchmal denke ich, sind so wie Fehler in der Matrix, wo dann einem hochsensiblen Mensch vielleicht eher auffallen, weil er halt eben wirklich so vernetzt denkt. Und das kann ein riesengroßer Vorteil sein, jetzt in einer Klassengemeinschaft, aber auch später im Arbeitswesen.
Ja. Du hast ja vorher gerade noch die Überreizung angesprochen, oder? Mir ist jetzt gerade das Bild gekommen, dass eigentlich hochsensible Menschen wie Spitzensportler extreme Leistungen vorbringen innerhalb von kurzer Zeit und entsprechend nachher aber auch Erholung brauchen.
Regeneration.
Genau. Und die fehlt aber häufig im Rahmen, wo es nötig wäre. Und Überreizungen merken ja schon sehr häufig Menschen, die nicht hochsensibel sind.
In der heutigen Welt sowieso.
So eine reizintensive Welt. Ja. Oder? Und darum muss man sich dann vorstellen, wie das erst wäre, wenn das x-fach mehr wäre, was man muss verarbeiten.
Genau.
Oder?
Und Regeneration, sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Das ist etwas, was jetzt im Umgang mit der eigenen Hochsensibilität etwas vom Zentralsten ist. Und ich geht es auch darum, auch zu spüren, wann brauche ich denn Regeneration, respektive wann kann ich vielleicht noch Notbremse ziehen, bevor ich dann völlig erschöpft bin. Und das ist auch etwas, was wir jetzt in unseren Begleitungen natürlich sehr häufig zum Thema machen, wie man dann eben auch mit dem umgehen kann. Und dort ist Achtsamkeit zum Beispiel sicher ein ganz grosses Thema. Vor allem auch Achtsamkeit eben auf sich selber, auf seine Grenzen und auf den eigenen Energiehaushalt, dass man dort gut hinschaut, was es dann eben mag verleiden und wenn nicht und was nicht.
Genau. Ja. Und es gibt ja bei dieser ganzen, Kriterien, bei der ganzen Hochsensibilität, ja, häufig auch das, dass dann gewisse, zum Teil auch Fachleute oder irgendwelche Menschen irgendwie finden, ja, aber das ist doch ADHS, oder? Das ist doch Autismus, oder? Die Einteilungen die machen wir Menschen ja eh künstlich. Oder?
Ja.
Wir probieren ja immer, ich Häschli zu denken, und damit wir Klarheit bekommen und vor allem nachher wissen, wie man damit umgehen muss.
Ja.
Und das ist auch bei hochsensiblen Menschen so, es gibt eine Palette. Es ist nicht jeder hochsensible Mensch gleich wie der andere.
Es gibt doch den schönen Spruch beim Autismus: Kennst du einen Autisten, kennst du genau einen Autisten.
Genau.
Und
das,
bei den Hochsensiblen ist es auch so.
Das ist auch so, oder? Da gibt es eine breite Ausprägung innerhalb von diesen Kriterien, oder?
Genau, ich habe ja vorhin gesagt, dass alle 6 Kriterien müssen erfüllt sein, dass man von Hochsensibilität redet. Und da gilt es aber auch zu beachten, dass natürlich nicht alle hochsensiblen Menschen in allen 6 Kriterien gleich höhere Ausprägung haben.
Genau.
Es müssen einfach alle vorkommen, aber wie hoch denn die einzelnen Kriterien wie ausschlönt, das ist sehr, sehr individuell. Ich zum Beispiel bin jetzt extrem sensitiv, wenn es um akustische Reize geht. Jemand anders hat das vielleicht aber eher dann mit den Augen, so ein bisschen die Überempfindlichkeit oder Überempfindsamkeit. Und jemand drittes bringt eine sehr, sehr tiefe Verarbeitung mit. Und sagt von sich, dass er zwar schon vielleicht sensorisch sensibel ist, aber das ist jetzt bei ihm nicht unglaublich ausprägt. Oder? Und so ist jeder verschieden.
Genau. Ja, und ich denke, wichtig ist ein Zusammenhang mit der Hochsensibilität. Also ganz, ganz viel Halbwahrheiten oder zum Teil Unwahrheiten umgeistern, weil das ist wirklich kein geschützter Begriff. Oder er ist so ein bisschen salonfähig geworden, oder? Die Medien bringen den Begriff. Aber es gibt ganz viel Oberflächlichkeit. Das Thema wird häufig nicht in der Tiefe angeschaut. Und darum hat jedes Gefühl, ich kenne mich aus mit Hochsensibilität.
Ja.
Das ist zum Teil auch bei Ärzten, Psychiatern, Psychologen der Fall. Also wir haben immer wieder Klientinnen und Klienten, wo irgendwie der Therapeut, wo sie noch sind oder gsi sind, das Gefühl hat, er könnte sich aus mit dem Thema, hat sich aber nie eingehend damit befasst.
Nur weil man
Sensibilität oder Hochsensibilität mit Sensibilität, mit einer besonderen Sensibilität gleichsetzt. Und das ist nicht das Gleiche, oder?
Wir haben ja auch schon gehört, so der Ausdruck, bist du zu Abend erschöpft und müde, ja, dann bist du hochsensibel.
Ja, genau.
Und so Sachen meinen wir, oder?
Ja.
Und das ist ja der Grund, oder einer von den Gründen, warum wir überhaupt diesen Podcast machen. Wir möchten mit dem Podcast aufräumen mit so Halbwahrheiten. Wir möchten wirklich so ein bisschen hinter die Fassade schauen und ein bisschen die Sachen vertiefter anschauen, wenn auch manchmal dann auch trotzdem ein bisschen lustig. Also wir dürfen da gerne mal ein bisschen lachen zwischen ihnen zusammen. Aber grundsätzlich geht es uns wirklich darum, auch korrekte Informationen zu verbreiten und fachlich wirklich fundiert auch zu informieren.
Ja, und auch wenn wir ja nicht Diagnose macht, weil es ja eben keine Krankheit und Störung ist. Wir reden ja auch von Klärung von der Hochsensibilität und niemals von Diagnosen.
Ja,
oder?
Ja.
Außerdem sind wir ja nicht Ärzte und nicht Psychotherapeuten. Aber man kann es ja trotzdem eben, man kann es klären, das ist möglich, muss aber sich mit dem Thema auskönnen und muss auch ein bisschen die Finesse können der Abgrenzung zu anderen Themenbereichen wie eben ADHS oder Autismus-Spektrum oder andere Neurodivergenzen oder auch Trauma.
Genau.
So etwas. Ja, also das ist nicht ganz einfach.
Wir gehen ja auch Weiterbildungen und in diesen Weiterbildungen ist auch immer die Abgrenzung zu anderen Neurodivergenzen das Thema. Vor allem nehmen wir dort ADHS oder auch Autismus dann als Gegenpol oder als Vergleich. Und ich muss jedes Mal wieder lachen, weil wir so Gegenüberstellungen machen. Und auf den ersten paar Folien ist das meistens recht langweilig, weil die Eigenschaften, die man dann zusammen vergleicht und sagt, das trifft auf hochsensible Menschen zu, muss man sagen, beim ADHS zum Beispiel, genau dasselbe. Da auch dasselbe, da auch dasselbe. Das trifft bei beiden zu. Und so geht das dann nachher wirklich über ein paar Folien, bis man dann endlich zu den Unterschieden kommt.
Mhm.
Und die Unterschiede sind zum Teil recht schwierig aufzuspüren, selbst für Fachleute. Und das macht es eben wirklich auch so spannend und gleichzeitig aber auch herausfordernd, da die klare Abgrenzung zu anderen Neurodivergenzen zu machen.
Ja, und gleich gibt es einen, oder?
Genau.
Und das ist halt entscheidend, so dass man auch diese Abgrenzungen dann eben auch könnte, oder? Ja. Und das ist ja auch, hat ja auch, wie soll ich sagen, es hat auch Begründung, dass wir uns als Fachpersonen für Hochsensibilität auch mit anderen Fachleuten aus den anderen Neurodivergenzbereichen vernetzen, mit ihnen zusammenarbeiten, damit wir auch gegenseitig einander können unterstützen in unseren unterschiedlichen Fachbereichen. Oder?
Genau.
Und auch die Grenzen feiner können rausgespüren, oder? Im Austausch miteinander.
Ja? Genau. Vielleicht jetzt gegen das Ende dieser Folge würde ich sehr gerne noch ein Thema ansprechen, das auch ganz viele hochsensible Menschen immer wieder beschäftigt, und zwar ist das Thema Selbstwert. Es ist so, dass Hochsensibilität, wie du gesagt hast, in den letzten paar Jahren ein bisschen salonfähig geworden ist. Aber es ist halt schon so, eben wie gesagt, es sind ganz, ganz viele Missverständnisse noch um Fehlinformationen, und es wird auch von ganz vielen Stellen und Menschen heute noch belächelt. Weil es halt vielleicht auch eben keine Diagnose ist, sondern so ein Begriff, den man wie nicht so richtig fassen kann. Und wir haben ja zum Glück als Gesellschaft ein bisschen eine Entwicklung durchgemacht. Das heisst, Sensibilität ist heute zum Beispiel auch bei Burschen, bei jungen Männern oder auch bei erwachsenen Männern weitgehend, sage ich jetzt mal, akzeptiert. Aber es ist immer noch so, dass die Gesellschaft natürlich gewisse Bilder hat, wie ein Mensch sie hat, wie er zu funktionieren hat, und das ist gerade bei hochsensiblen Männern heute immer noch so ein bisschen ein schwieriges Thema. Auf das gehen wir in einer der nächsten Folgen auch noch ein. Da ist einfach vielleicht noch wichtig zu erwähnen, jetzt gerade bei Kindern, bei hochsensiblen Kindern. Man hat dort so ein bisschen das Bild geprägt von den Orchideen. Und die von euch, die Orchideen daheim pflegen, die wissen das. Sie brauchen ganz, ganz viel Aufmerksamkeit. Sie brauchen auch die richtige Pflege. Also nicht nur viel Aufmerksamkeit, sondern die richtige Aufmerksamkeit und den richtigen Umgang. Weil wenn man mit Orchideen nicht richtig umgeht, verkümmern sie, und dann hat man eigentlich nicht wahnsinnig viel davon. Dann ist eine Tulpe schöner und ein Löwenzahn auch, oder? Handkehrum aber, wenn man ein hochsensibles Kind oder eben eine sogenannte Orchidee richtig pflegt und mit der nötigen Aufmerksamkeit und Liebe behandelt, dann blüht sie eben auch ungleich schöner. Obwohl du, Philippi, ja auch sagst, Orchideen sind nicht so deine Lieblingsblumen. Über schöner und nicht schöner, da kann man sich jetzt natürlich streiten. Aber das ist so ein, so ein Beispiel, das man häufig bringt. So. Und es kann sich wirklich lohnen, einem hochsensiblen Mensch bereits in der Kindheit ganz, ganz viel Verständnis und Liebe und Unterstützung zukommen zu lassen. Weil Wenn das passiert, dann blühen hochsensible Menschen richtig auf.
Ja. Ich meine, du hast auch feststellen können, dass hochsensible Menschen dort in einer Vergleichsgruppe zu nicht hochsensiblen eben mehr können aufblühen später, mhm. aber umgekehrt eben auch empfänglicher sind für negative, negative
Bestärkung oder entsprechend genau. können verkümmern.
Ja, genau.
Und das ist ganz ein wichtiger Aspekt, oder? Also mhm. hochsensible Menschen reagieren sehr auf Bestärkung.
Ja, genau.
Sei sie positiv oder negativ. Ja. Und da an dieser Stelle vielleicht einfach wirklich der Appell, sei jetzt das hochsensible Kind, das ihr daheim habt, oder hochsensible Partner, oder einfach sonst hochsensible Menschen in eurer Umgebung, schauen ein bisschen zu ihnen, schauen sie auch achten, die Hochsensibilität auch ernst nehmen, wertschätzen, auch die Gaben, die sie mit sich bringt.
Mhm.
Und der wird euch das Gegenüber aufblühen.
Mhm. Mhm. Ja.
Du sagst gar nichts mehr.
Ich sage gar nichts.
Ist das ein Schlusswort
gewesen? Ich habe das Gefühl, es ist soweit alles gesagt.
Dann nehmen wir doch das als Schlusswort, zumindest von der ersten Folge.
Genau,
das
genau. Es gibt ja ganz viel zu sagen. Ich habe vorhin gesagt, es ist alles gesagt. Es ist alles gesagt für die Podcast-Folge.
Richtig. So. Für die Folge ist alles gesagt. Es wird noch ganz, ganz viele Folgen geben, wo wir uns mit verschiedensten Facetten von der Hochsensibilität werden auseinandersetzen. Wir haben sehr fest gefreut, dass ihr uns zugelassen habt. Hoffen, ihr bleibt dabei. Wenn ihr mehr möchtet wissen zum Thema Hochsensibilität, dann findet ihr da Informationen auf unserer Webseite. Und zwar ist das www.hs-schweiz.ch. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wir verabschieden uns jetzt von euch verabschieden mit unserem Motto:
Ein Hoch auf Sensibilität.
Ciao zusammen.
Tschüss miteinander.